DW Menschen und Märkte.
Die US-Notenbank hat einen großen Zinsschritt getan. Was bedeutet das für den Rest der Welt? Steigen jetzt auch in Europa die Zinsen? Darum geht es heute in Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Am Mikrofon begrüßt Sie Dirk Ulrich Kaufmann. Heute Abend besucht der tschechische Premierminister Petr Fiala Bundeskanzler Olaf Scholz. Dabei wird es hauptsächlich um den Ukraine-Krieg und die Embargo-Verschärfungen der EU gehen. Von denen zeigt sich die Regierung in Prag nicht uneingeschränkt begeistert, trägt sie aber mit. Bereits gestern hatte der Sicherheitsberater des Premierministers Tomasz Poja betont, im Umgang mit Russlands Präsidenten Putin dürfe der Westen keine Schwäche zeigen. In einem Interview mit der ARD betonte Poja auch, dass man sich in Prag eine Führungsrolle Deutschlands in Europa wünscht. Aus Berlin, Kai Küstner.
Es schwingt durchaus ein wenig Stolz mit, wenn Tomasz Poja erzählt, sein Land Tschechien sei eines der ersten und schnellsten gewesen bei Waffenlieferungen an die Ukraine. Denn von Tag 1 dieses Krieges an sei klar gewesen,
we knew that it's also our war.
Dies ist auch unser Krieg. Wenn die Ukraine besiegt wird, dann kommt dieser Krieg dicht an die slowakischen Grenzen heran und darüber hinaus.
Further on.
Putin wolle, sagt Poja, im Grunde die Sowjetunion wiederherstellen. Was bedeute, nur die Gebiete der ehemaligen DDR würde der russische Präsident als Teil des Westens anerkennen, den Rest betrachte er als seins.
Then the rest is his.
Diese Einschätzung Putins und seines imperialen Machthungers dürfte entscheidend dazu beigetragen haben, dass die Osteuropäer, Polen, die Slowakei und eben auch Tschechien nicht lange zögerten, als es um die Lieferung auch schweren Geräts an die Ukraine ging. Putin gegenüber Schwäche zu zeigen, warnt der persönliche Berater des tschechischen Premiers im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio, wäre nämlich ein großer Fehler. Er versteht Stärke, er versteht Härte und er respektiert Stärke und Härte. Also müssen wir hart sein. Das bedeutet nicht, dass man rote Linien überschreiten dürfe, betont Poja. Eine Flugverbotszone etwa, wie anfangs gefordert, hält auch er für falsch. Der Ukraine mit Waffen zu helfen, hingegen für dringend geboten.
Because if Ukrainians were weak.
Wenn die Ukraine schwach ist und wir Schwäche zeigen, dann wird sich Putin diese Chance nicht entgehen lassen.
Lose the opportunity.
Worte sind das, die man in dieser Deutlichkeit aus dem Mund des deutschen Kanzlers so vermutlich eher nicht vernehmen würde. Lange, quälend lange und zu lange laut Kritikern hatte Olaf Scholz die Entscheidung vor sich hergeschoben, ob Deutschland auch schweres Gerät, Panzer in die Ukraine liefern solle.
Es ist so, dass wir völlig einig sind in der Koalition über das, was wir hier zu tun haben.
Verteidigte sich der Kanzler erst gestern noch einmal gegen Vorwürfe, über weite Strecken undurchschaubar gehandelt und kommuniziert zu haben. Man verfolge hier eine sehr präzise Linie, so Scholz. Dass er die Lieferung auch schwerer Waffen durchaus leidenschaftlich zu verteidigen in der Lage ist, hatte der SPD-Politiker vergangenes Wochenende bewiesen, als er sich gezwungen sah, im Düsseldorfer Wahlkampf lautstark gegen eine Frieden schaffen ohne Waffen rufende Menge anreden zu müssen.
Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen.
Aber Waffen sind nicht das einzige Thema, das zur Unterstützung der Ukraine in der Diskussion ist. In Tschechien sieht man ein schnelles Energieembargo gegenüber Russland etwa durchaus skeptisch. Außerdem weist der Sicherheitsberater des Premiers darauf hin, dass sein Land 330.000 Kriegsflüchtlinge aufgenommen habe. Gemessen an der Bevölkerungsgröße wäre das so, als wären in Deutschland 2,5 Millionen angekommen.
We are ready for it.
Wir sind dazu bereit, aber es ist auch so, dass wir dafür nicht einen einzigen Euro von der EU oder den Mitgliedstaaten erhalten, betont Tomasz Poja. Und apropos Geld. Wie alle NATO-Staaten begrüßt der Außenpolitik-Experte ausdrücklich, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen will. Überhaupt erhofft sich Poja, dass Deutschland in Europa langfristig mehr Verantwortung übernimmt. Wir brauchen eine deutsche Führungsrolle im wirtschaftlichen Feld, aber auch bei Verteidigungs- und Sicherheitsfragen. Die Bundesrepublik, so der Wunsch des Tschechen, müsse Teil jener europäischen Familie sein, die sehr genau fühlt, wie entscheidend der Ausgang des Krieges in der Ukraine ist.
Ein Bericht von Kai Küstner aus Berlin. Und nun zu dem Wirtschaftsthema des Tages. Gestern hat die US-Notenbank einen weiteren, durchaus erwarteten Zinsschritt getan. Die Entschiedenheit aber, mit der das geschah, hat viele Beobachter überrascht. Volker Hirt hat sich an der Frankfurter Börse umgehört.
Plus 0,5% im Börsendeutsch, 50 Basispunkte, das hat es in den USA seit 22 Jahren nicht gegeben. Geld wird also teurer, gibt's nicht mehr für Nullzinsen von der Bank, das bremst Investitionen, das bremst den Konsum, der Handel muss mit niedrigeren Preisen reagieren, um den Konsum wieder zu beleben. Das ist eine der Ideen von Zinserhöhungen. Chris Zwermann von Zwermann Financial nennt andere Beispiele.
Wenn ich also für einen Hausbau oder für was auch immer einen Kredit aufnehme und der teurer wird und ich mache das weniger, und dann wird es also an dieser Stelle schon weniger Baugenehmigungen, weniger Häuserbau und so weiter geben. Aber das gilt ja auch für einen Kredit für ein Auto oder für all das, was ich also kreditmäßig finanziere, wenn das teurer wird.
50 Basispunkte sind ein heftiger Schritt. 25 sind üblich. Jerome Powell, der US-Notenbankchef, gibt also Gas. Ist das angemessen? Ja, sagt Chris Zwermann.
Dieser Schritt mit einem halben Prozent ist sicherlich der erste Schritt, der dazu führt, zu einer Art von Normalisierung zu kommen. Es geht darum, Normalzins zu erreichen, und das kann man in kleinen Schritten eigentlich nicht machen.
Es war zunächst ein großer Schritt, aber es wird nicht der letzte sein, glaubt auch Robert Halver von der Baader-Bank.
Diese 0,5-Schritte gehen auch weiter, bis man am Ende des Jahres ungefähr das Zielzinsniveau erreicht hat. Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr deutliche wieder Zinsberuhigungen erleben werden. Die US-Notenbank ist der Meinung, schnell alles vom Tisch, ja, damit die Märkte wieder beruhigt sind.
Wo dürfte der Normalzins am Ende liegen? Allgemein wird von maximal 2% ausgegangen, aber ob dieses Niveau noch in diesem Jahr erreicht werden wird, ist fraglich. Tatsache ist, dass die speziell von Notenbankern als absurd angesehene Nullzinspolitik ein Ende haben wird. Zinsen und Börsen vertragen sich nun mal nicht gut, weil Zinsen eine attraktive, sichere Alternative zum Aktienhandel sind. Überdrehen wird man die Zinsschraube nicht, denn Robert Halver von der Baader-Bank meint, das würde auch den kleinen Mann treffen, denn gerade in den USA haben viele Bürger ihre Rente im Depot liegen.
Die US-Notenbank ist viel stärker natürlich auch in Amerika für das Wohl und Wehe der Aktienmärkte, der Finanzmärkte zuständig, eine Vermögensquelle auch von vielen Amerikanern, und da gibt es keine dramatischen Überraschungen.
Die Börsen in den USA jubeln auf jeden Fall. Dow Jones und Nasdaq erholten sich kräftig.
Wenn der Markt genau das erwartet hat, was gekommen ist, und das kommt dann eben auch, dann gibt es ja keinen Grund, jetzt irgendwie überrascht zu sein.
Die US-Notenbank Fed hat also an der Zinsschraube gedreht. Damit wird billiges Geld vom Markt genommen und Preiserhöhungen hier und da wieder eingefangen. Nur auf die eigentlichen Treiber der Inflation, die hohen Rohstoff- und Energiepreise, dürfte die gestrige Leitzinserhöhung keinen Einfluss haben.
Soweit Volker Hirt. Wenn die Fed die Zinsen erhöht, dann hat das Folgen für fast alle Volkswirtschaften der Welt. Auf jeden Fall für Deutschland und Europa. Und zwar nicht nur für Verbraucher und Bankkunden, sondern auch für die Finanzminister in den jeweiligen Hauptstädten. Wie teuer wird der Zinssprung eigentlich für Deutschland? Besonders in diesen Zeiten, in denen die Berliner Regierung fast wöchentlich neue Schulden macht. Bianca von der Au.
39 Milliarden Euro zusätzliche Schulden. Das ist die Summe, die der Bundesfinanzminister wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs zusätzlich aufnehmen will. Damit steigt die Neuverschuldung für dieses Jahr auf insgesamt fast 139 Milliarden Euro. Also ein Kredit in dreistelliger Milliardenhöhe. Geld, das sich Deutschland am Kapitalmarkt leihen muss. Und das geht nicht mehr zum Nulltarif. Kapitalmarktkenner Robert Halver von der Baader-Bank.
Die Staatsverschuldung ist nicht mehr umsonst zu haben. Auch Deutschland muss dafür mittlerweile zahlen. Oder man müsste es ja fast absurd formulieren. Deutschland bekommt kein Geld mehr dafür, dass es Schulden macht. Es ist wieder mehr Normalität im Spiel.
Auf den ersten Blick muss Deutschland also wieder Zinsen zahlen, wenn es sich Geld leiht. Das stimmt aber nicht ganz, denn die Inflation in Deutschland lag zuletzt bei über 7%. Selbst wenn die Rendite für deutsche Staatsanleihen, wie zuletzt gestern, wieder auf über 1% klettert, bleibt unterm Strich ein Minus. Oder einfach ausgedrückt, die Inflation frisst die Schulden. Das ist beim Staat genauso wie bei der verschuldeten Privatperson, erklärt Volkswirt Michael Heise von der Vermögensverwaltung HQ Trust.
Wenn eben eine hohe Inflation da ist und die Löhne und Einkommen mit hoher Rate steigen, dann sinkt die Schuldenlast über die Zeit, die man vielleicht auf einer Immobilie hat oder sonst wie aufgenommen hat. Das ist beim Staat ähnlich. Die Inflation reduziert den Realwert der staatlichen Schulden.
Wenn alles teurer wird, kassieren Unternehmen mehr und der Staat hat somit höhere Steuereinnahmen, was ihm wiederum bei der Schuldentilgung hilft. Zugleich, so sagen es die Experten, erwarten die Märkte bei einer derart hohen Inflation auch steigende Zinsen als Gegenmaßnahme der Notenbank. Wenn in den USA die Fed die Zinsen anhebt, dann hat das auch Einfluss auf Deutschland und Europa, sagt Volkswirt Heise.
Wenn die Anleger auf eine amerikanische Anleihe jetzt auf einmal wesentlich mehr Zinsen bekommen, dann wird Kapital verlagert aus den Märkten wie Deutschland heraus in die USA hinein. Und dieser Prozess zieht dann eben die Zinssteigerung in den Bundesanleihemärkten nach sich.
Weil die Investoren auch hierzulande mehr Rendite verlangen. Hinzu kommt, dass die Notenbanken keine Staatsanleihen mehr aufkaufen wollen. Das hatte während der Corona-Pandemie vor allem den südlichen Euro-Staaten erlaubt, sich weiter billig zu verschulden. Für die Notenbanken ist es nun ein Balanceakt. Sie müssen die Zinsen anheben, um auf die Inflation zu reagieren, dürfen aber zugleich die Wirtschaft nicht abwürgen.
Berichtet Bianca von der Au. Ebenfalls in unserem Börsenstudio arbeitet der Kollege Viktor Goitker. An ihn gebe ich eine Frage weiter, die viele Menschen interessiert. Wird es nun auch für uns als Bankkunden oder Normalsparer wieder Zinsen geben?
Also wenn jetzt auch die Europäische Zentralbank im Sommer, im Herbst nachziehen würde, dann könnte es eben schnell wieder Zinsen geben. Also fürs Konto, fürs Sparbuch, fürs Festgeld. Momentan, wenn ich mein Geld für 2 Jahre auf der Bank festlege, dann kann ich so ungefähr 1% Zinsen bekommen. Aber da sagen Experten, da kann dann ziemlich schnell Bewegung reinkommen. Das kann mehr werden, wenn die Europäische Zentralbank eben auch an den Zinsen drehen sollte.
Das würde sich dann auch am Immobilienmarkt niederschlagen, nicht wahr?
Ja, also da sind die Banken dann natürlich schnell dabei, da auch kräftiger zuzulangen. Wir sehen es zum Beispiel, wer jetzt momentan zum Beispiel ein Haus bauen will, Hauskredite, die sind seit Anfang des Jahres doppelt so teuer geworden. Also wer sich so einen ganz normalen Hauskredit auf 10 Jahre besorgt, sich Geld von der Bank also leiht, der zahlt jetzt schon 2,5%. Und das macht es eben teurer insgesamt, gerade wo ja die Wohnungs- und die Immobilienpreise auch nicht gerade günstig sind.
Wenn die Fed sich so bewegt wie gestern, da kann die EZB doch eigentlich gar nicht länger stillhalten.
Ja, also das setzt die europäischen Geldhüter definitiv unter Druck. Die US-Notenbank ist die wichtigste Notenbank auf dem ganzen Globus. Das ist ein Riesensignal und da können sich auch andere langfristig nicht entziehen. Es gibt jetzt sogar schon erste Notenbanker innerhalb der Europäischen Zentralbank, die sagen, also bitte die nächste Zinserhöhung nicht im Herbst, nicht im Winter, sondern bitte schon im Juli. Das sind noch einzelne Stimmen. Aber dass das überhaupt so ausgesprochen wird, das deutet schon darauf hin, dass sich da auch innerhalb der Europäischen Zentralbank etwas ändert.
Schnell steigende Zinsen, das wird nicht jeden Geldpolitiker freuen, oder?
Ja, da müssen wir nur nach Deutschland schauen. Die Bundesregierung hat gerade erst in der vergangenen Woche angekündigt, 140 Milliarden Euro neue Schulden wollen sie dieses Jahr machen. Das Geld muss irgendwo herkommen. Das leiht man sich bei internationalen Investoren und die verlangen dafür jetzt Zinsen von Deutschland. 1% zum Beispiel, wenn sie Deutschland für ungefähr 15 Jahre Geld leihen würden. Und da sieht man einfach, da wird Schulden machen für Deutschland, aber auch für andere Staaten einfach teurer. Wobei man auch sagen muss, viele Unternehmen verlangen ja momentan für alles höhere Preise. Wir sehen das im Supermarkt sofort, wir sehen das überall. Heißt natürlich auch, dass die Unternehmen mehr Geld kassieren, heißt, dass sie mehr Steuern zahlen. Das heißt, am Ende könnte das diesen Effekt, dass Deutschland jetzt mehr zahlen muss für seine Schulden, auf der anderen Seite linke Tasche, rechte Tasche, ein bisschen abmildern.
Soweit die Einschätzungen von Viktor Goitker. Vielen Dank an Sie und auch an die anderen Kollegen in unserem Frankfurter Börsenstudio. Damit geht diese Ausgabe von Menschen und Märkte zu Ende. Michael Sprenger im Studio und Dirk-Ulrich Kaufmann im Homeoffice bedanken sich für Ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.